Ogun McKenna. Der Wolf, das Wilde in dir. Die Wildnis verweilte immer noch in ihm, und der Wolf in ihm schlief nur. Jack London. Der Graue, also der Wolf, ist natürlich ein großes Thema hier auf dem Land. Er reißt Schafe, und dies natürlich sogar in den Dörfern, weil die Schafe oder die Schafherden im Dorf am wenigsten gesichert sind. Der Fuchs kommt auch nicht gut weg, aber der Fuchs holt natürlich nur Hühner. Und Hühnerhalter sind in der Regel nicht bewaffnet, Jäger schon. Und der Wolf tritt als Konkurrent des Jägers auf. Aber der Wolf ist vor allen Dingen ein Mythos. Und er kommt schon immer schlecht weg, in Märchen, in Sagen. Warum eigentlich? Weil er dem Menschen zu ähnlich ist und somit zur Projektionsfläche wird. Alles Wilde, was ich in mir finde und was mich erschreckt, kann ich jetzt nach draußen auf den Wolf projizieren. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die sogenannte NINA-Studie, in der alle Angriffe von Wölfen auf Menschen registriert und untersucht wurden, zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Wolf einen Menschen angreift, sehr gering ist. Zumindest in Nordamerika und Europa, wo die Tollwut als ausgerottet gilt. In 18 Jahren wurden in diesem Bereich 14 Fälle registriert, davon 2 in Nordamerika tödlich. Natürlich sind sie nicht ganz auszuschließen, das gilt aber auch für andere Tierarten und auch für Nutz- oder Haustiere. Und vielleicht macht das gerade den Reiz von Tieren aus, dass sich ihre Wildheit eben nicht ganz aberziehen lässt. Wie auch immer, was hat das alles mit Geistesschulung zu tun? Es geht um das Wilde, nicht Angepasste in unserem Geist. Es geht um diesen Teil des Geistes, der bereit ist, aus Mayas Herde auszubrechen. Wie sieht der Ausbruch aus? In den ersten Lektionen von Ein Kurs in Wundern geht es darum, zu erkennen und zu erfahren, dass nur ich, und mit diesem Ich ist das Ego-Denksystem gemeint, mit dem ich mich verbündet habe, der Welt alle Bedeutung gibt, die sie hat. Und in Lektion 13 heißt es, eine bedeutungslose Welt erzeugt Angst. Schauen wir uns ein Stück daraus an. Die Anerkenntnis von Bedeutungslosigkeit ruft in allen Getrennten intensive Angst hervor. Es stellt eine Situation dar, in der sich Gott und das Ego gegenseitig im Hinblick darauf herausfordern, wessen Bedeutung in den leeren Raum geschrieben werden soll, den die Bedeutungslosigkeit zur Verfügung stellt. Das Ego stürmt wie wild geworden hinein, um dort seine eigenen Ideen zu begründen, voller Angst, die Leere werde womöglich sonst dazu benutzt, seine eigene Unwirklichkeit aufzuzeigen, und nur darin hat es recht. Es ist daher grundlegend wichtig, dass du lernst, das Bedeutungslose anzuerkennen und es ohne Angst zu akzeptieren. Zitat Ende. So, hier haben wir alles drin, was echte Wildheit ist. Wildheit ist nicht das wilde Hereinstürmen des Ego, um etwas mit Bedeutung wieder zu füllen. Dieses wilde Hereinstürmen wirst du auf dem spirituellen Jahrmarkt in Massen finden. Es ist einfach Mayas Versuch, diejenigen aufzuhalten, die wahrhaftig an Ausbruch aus der Herde denken. Aber wie heißt es hier so schön? Es ist daher grundlegend wichtig, dass du lernst, das Bedeutungslose anzuerkennen und es ohne Angst zu akzeptieren. Warum? Weil dein Geist dann den Raum zur Verfügung stellt, in der die Unwirklichkeit des Ego-Denksystems durchschaut wird. Das ist das wirklich Wilde. Obwohl es nicht besonders wild aussieht. Gucken wir uns ein praktisches Beispiel für dieses wilde Hereinstürmen an. In der folgenden Lektion heißt es nämlich, in Lektion 14, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Und jetzt kommt das wilde Hereinströmen des Ego-Denksystems. Ah, Gott sei Dank. Wenn er keine bedeutungslose Welt erschaffen hat, dann hat er nämlich eine bedeutungsvolle Welt erschaffen. Denn das Ego-Denksystem kann nur in diesen Gegensätzen funktionieren. Und wenn ich bei dieser Pseudo-Wildheit mitmache, überlese ich, was wirklich gemeint ist. Ich zitiere aus Lektion 14. Der heutige Leitgedanke ist natürlich der Grund dafür, dass eine bedeutungslose Welt unmöglich ist. Was Gott nicht erschuf, existiert nicht. Und alles, was existiert, existiert so, wie er es schuf. Die Welt, die du siehst, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie ist dein eigenes Machwerk und sie existiert nicht. Zitat Ende. Also, klare Worte, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen, weil er überhaupt keine Welt erschaffen hat. Punkt, das ist ein Appell an die Wildheit in uns. Wir haben hier die klassische High-Noon-Situation. Die Kontrahenten stehen sich 12 Uhr mittags gegenüber. Das Ego-Denksystem und der Heilige Geist. Das Ego-Denksystem stürmt beidhändig feuernd nach vorne. Es hat nur das Problem, dass da drüben nichts zu treffen ist. Es ist drüben sein Gegenüber nicht etwas. Es ist kein Etwas, auf das man schießen kann. Es ist einfach nur die Akzeptanz der Bedeutungslosigkeit. Die Akzeptanz der Bedeutungslosigkeit, ohne dabei in die Depression zu gehen und sich so wieder zum Opfer zu machen. Hier haben wir wieder die Angst des Selbst vor dem Nicht-Selbst. Und diese Reibung zu tragen, und nicht nur zu tragen, sondern aktiv zu nutzen, das ist Geistesschulung, das ist echte Wildheit. Das braucht in der Regel bei den Programmierungen, denen ein westlicher Geist ausgesetzt war, einiges an Zeit. Und nicht nur Zeit, sondern konsequente Geistesschulung, wie sie zum Beispiel das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern bereitstellt. Es bedarf einer sehr ernsthaften Deprogrammierung und einer Klarheit, nicht einfach wieder in die Fußangeln und Fallen des spirituellen Jahrmarkts zurückzukehren. Manchmal nutzen Menschen aber auch dramatische Situationen, um diese Wildheit wirken zu lassen und damit den Prozess vom Fleisch zum Geist zu vollziehen. Jede Form von Krise bietet dafür wunderbare Möglichkeiten. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Meine Mutter hat ihre Wildheit mit 82 losgelassen. Wie? Indem sie einfach anfing, die richtigen Fragen zu stellen. Und ihre Krisensituation war eigentlich eine nicht allzu schwere Krankheit, aber gepaart mit einer Unlust, so weiterzumachen oder so weiterzuleben. Wie bisher. Sie hatte zu der Zeit 82 Jahre kirchliches Leben hinter sich. Aber dann stellte sie die Frage, wenn Gott seinen absoluten Lieblingssohn Jesus opfert, was macht er dann mit mir, wenn ich da oben auftauche? Das war ihre Einstiegsfrage, ihr Einstiegskoan. Wie der Prozess dann weiterging, konnte ich nur von außen beobachten. Sie saß die meiste Zeit aufrecht im Bett, leise vor sich hinsprechend. Manchmal machte sie auch Notizen. Schmerzmittel oder andere medizinische Erleichterungen wurden abgelehnt. Ich glaube, weil sie einfach fürchtete, ihre Klarheit dadurch zu begrenzen. Der ganze Prozess dauerte einige Monate. Dann fand ich sie eines Nachmittags sehr gelöst vor. Und als ich sie fragte, was sie so heiter mache, sagte sie, es gibt keine Schuld. Es gibt überhaupt keine Schuld. Schuld ist ein verrücktes Ordnungssystem, mit dem sich Leute in dieser verrückten Welt hier beschäftigen. Es hat überhaupt nichts mit dem Absoluten zu tun. Das war ihre klare Erkenntnis. Und mit dieser Erkenntnis im Geist ging sie dann auf ihre weitere Reise. Sprich, sie blieb noch einige Tage in ihrem Körper anwesend, wobei sie Verse von Johannes Scheffler, einem Arzt und Dichter aus ihrer schlesischen Heimat, leise vor sich hinsummte. Ach, dass ich dich so spät erkannte, du hochgelobte Schönheit, du. Einige Tage später starb sie friedlich im Schlaf. Das ist der Prozess vom Fleisch zum Geist, weil Schuld das absolute Ordnungsprinzip des Ego-Denksystems ist. Und es ist die bedeutungslose Welt, in der keine Schuld gefunden werden kann. Es ist der Gang in die Bedeutungslosigkeit, der klar macht, dass es keine Schuld gibt. Denn Schuld ist der verzweifelte Versuch, dieser Welt hier Bedeutung zu verleihen. Und Menschen, die hier gelebt haben, werden sogar über ihren Tod hinaus als schuldig angesehen. Da ist das Ego-Denksystem unerbittlich. Also, der Gang in die Bedeutungslosigkeit ist echte Wildheit. Schauen wir uns dazu noch am Ende einen kleinen Joshua an. Jemand fragte: Joshua, was ist die Bedeutung von unser Gründer kam aus dem Westen? Joshua erwiderte: Moos wächst auf den eigenen Vorderzähnen. Das ist die klassische Zen-Frage, die da gestellt wird. Warum kam Bodhidharma aus dem Westen? Bodhidharma ist die Gründerfigur des Zen. Also, warum kam unser Gründer aus dem Westen? Was ist die Bedeutung davon? Der Kollege fragt ausdrücklich nach der Bedeutung. Und dann kommt die Antwort: Moos wächst auf den eigenen Vorderzähnen. Ein tolles Bild. Wofür? Wenn es eine Stelle gibt, wo Moos schlecht wachsen kann, dann sind das die Zähne. Denn die Zähne werden ja zweimal am Tag geputzt und dann nimmt man noch drei Mahlzeiten ein. Und trotzdem sagt Joshua, das Moos wächst auf den eigenen Vorderzähnen. Er zeigt uns die Anatomie der Angst. Das Ego-Denksystem kann einen bedeutungslosen Raum nicht ertragen. Denn das Moos, das auf den Vorderzähnen wächst, ist die Idee, allem eine Bedeutung zu geben, dieser Welt eine Bedeutung zu geben und sie damit scheinbar wirklich zu machen. Überall Schuldige zu sehen, sich selber dauernd schuldig zu sehen, um die Traumfiguren und damit die Welt scheinbar existieren zu lassen. Ein tolles Bild von ihm. Denn eigentlich gibt es natürlich kein Moos auf den Vorderzähnen. Aber wir sehen es da, weil wir es sehen wollen. Der Frager fragt ausdrücklich nach der Bedeutung. Und Joshua gibt ihm ein Bild. Eigentlich kann sich Moos auf den Vorderzähnen nicht festsetzen. Aber natürlich, wenn du vor lauter Angst Bedeutung sehen willst, dann siehst du Moos auf den Vorderzähnen. Das Wilde, der Graue, der Wolf. Es sind die richtigen Fragen. Und es ist die Deprogrammierung von verrückten Ängsten, die uns den Gang in die wirkliche Wildheit, in die Bedeutungslosigkeit ermöglicht. Und das Einzige, was du sicher weißt, ist, dass es nicht zwei ist. Warum? Weil du keine Grenze finden kannst, wenn du wirklich nachschaust. Nicht zwei ist nicht zwei. Selbst das Wort Einheit ist schon viel zu gefährlich. Ja, der Kurs benutzt es oft, weil es mit Angstreduktion zu tun hat. Aber auch das Wort Einheit impliziert schon, dass es so etwas wie Zweiheit geben könnte. Nicht-Zweiheit ist immer Welt. Und dann braucht man auch nicht, wie das auf dem spirituellen Marktplatz manchmal gemacht wird, von radikaler Non-Dualität reden. Denn Non-Dualität ist immer radikal. Nicht zwei ist immer wild. Immer wild. Und wilder kann man es dann auch nicht mehr machen.